Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu dieser internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und neuerdings auch musikalisch untermalt, allerdings nicht ganz freiwillig. Ich sende hier aus einer Hotel-Lobby und trotz meinen Bemühungen, den Geräuschpegel etwas senken zu lassen. Es gehört hier einfach sozusagen zur kulturellen Grundausstattung, dass in internationalen Hotels 24 Stunden am Tag ein Soundtrack im Hintergrund zu hören ist. Allerdings, es wären noch ganz passable Jazzklänge, allerdings hier dazwischen geschaltet. Lassen Sie sich davon auf jeden Fall nicht irritieren. Ich bitte um Verständnis und um Verzeihung, um diese Interferenzen da etwas zurückzubinden. Nun, heute ist übrigens Dienstag, der 23. April 2024. Nach wie vor aus Vietnam sende ich, auch mit zahlreichen Sonderausgaben, auf die ich am Schluss noch zu sprechen komme. Im Schweizer Programm habe ich lobend herausgestrichen das Buch «Mein Weg» von Joe Ackermann. Er hat ja lange die Deutsche Bank geleitet, stand da auch in den Schlagzeilen und seine Biografie, erschienen im Langen Müller Verlag 2024, ist wirklich ein ganz ausgezeichnetes Buch. Es ist sehr gut geschrieben, verständlich auch für Nichtbanker und es ist auch selbstkritisch, was man ja bei Selbstbeschreibungen eher weniger liest. Das sind ja meistens Hagiografien, Lobpreisungen in eigener Sache. Aber der Joe Ackermann hat hier eine, ja, ehrlich anmutende, auch distanzierte Rückschau gehalten auf sein eigenes Tun und dies eben nicht selbstkritisch. Besonders interessant aus Schweizer Sicht, ich habe da ein paar Punkte speziell erwähnt, sind die Schlussfolgerungen, die er gezogen hat aus diesem fürchterlichen Bankendebakel, aus diesem Grounding, aus diesem Sinken der Titanic, müsste man fast sagen, der Credit Suisse. Das sind sehr bedenkenswerte und konstruktive Anregungen abzuleiten, aber natürlich auch seine Erlebnisse, seine Erfahrungen in Deutschland sind ein großes Thema. Also wenn Sie sich für dieses Thema, für das Bankenwesen, auch für Manager und Managementfragen, wirtschaftliche Führung interessieren, dann wäre das sicherlich eine sehr interessante und gewinnbringende Lektüre. Großes Thema in den Schweizer Zeitungen, das wäre aber auch ein Thema einmal für Deutschland, ist die Frage, warum eigentlich hat man damals im April 2022 den schwachen Moment bei Putin, wenn es denn einer war, nicht ausgenützt bei den Friedensverhandlungen von Istanbul. Wir erinnern uns damals, nach wenigen Monaten der Kriegseskalation in der Ukraine, des Einmarsches der russischen Truppen, war man dort hauchdünn dran an einer Einigung zwischen der Ukraine und Russland. Man hatte bereits ein Kommuniqué aufgesetzt mit vielen relevanten Punkten. Der wesentliche, die Ukraine hätte sozusagen einen Status erhalten sollen als neutrales Land, ohne fremde Militärbasen und ohne Militärbündnis. Auch ein EU-Beitritt wäre möglich gewesen, was illustriert, dass der russische Präsident damals nach den Anfangserfolgen, den Widerstandserfolgen der ukrainischen Armee nicht dieses Machtbewusstsein und diese Stellung hatte, die er jetzt geltend machen kann, zwei Jahre später. Das Ganze ist vereitelt worden, wie jetzt zum Beispiel eine neue Zürcher Zeitung schreibt, doch durch die Intransigenz, durch das Beharrungsvermögen, durch die Sturheit, müsste man vielleicht am ehesten sagen, und vielleicht auch etwas den Größenwahn der westlich, der ukrainischen Seite, der Amerikaner und ihrer Verbündeten, die damals sagten, nein, es brauche noch mehr Waffenlieferungen und es könnte gelingen, die Russen da strategisch zu schwächen. Also man versuchte sozusagen die Ukraine im Zuge dieser Verhandlungen endgültig als eine Art Vorschlaghammer für die eigenen Interessen gegen Russland zu missbrauchen, mit dem Resultat, dass wir jetzt zwei Jahre Kriege haben. Russland ist in einer viel stärkeren Stellung. Wir haben ein Gemetzel und eine weitgehende Zerstörung. Wobei man immer wieder darauf hinweisen muss, dass die Kriegsführung in der Ukraine, das wird bei uns eben nicht so genau differenziert, sich vor allem gegen militärische, auch gegen Energieinfrastruktur richtet. und vor allem die Soldaten betrifft, was schlimm genug ist. Aber das ist nicht ein Krieg, der primär gegen die Zivilbevölkerung geführt wird, wie etwa notleidendermaßen und fürchterlicherweise in Gaza, wobei auch dort meines Erachtens das Ziel der Israeli nicht darin besteht, die Zivilbevölkerung zu treffen, sondern aus der Natur letztlich des Guerillakriegs geht so etwas hervor. Das ist keine Rechtfertigung, das ist keine Entschuldigung, aber es ist eine wichtige Nuancierung, denn es spielt eben schon noch eine Rolle, ob sie das Motiv haben, die Zivilbevölkerung umzubringen oder eben nicht. Und nun, im Ukraine-Krieg ist es schlimm genug, ist es viel fürchterlicher, als es hätte sein müssen. Und die Frage ist nun, warum gelang es nicht, damals eine Einigung zu finden? Und selbst die sehr NATO-freundliche NZZ, die hier auch nicht über ihren Schatten springt, muss zumindest einräumen, dass da die Westler sich sehr stark zur Geltung gebracht haben. An der Messe Hannover ist es zu einem Auftritt gekommen von Bundeskanzler Scholz und da gab es eine Eisdusche für den Regierungschef, denn er versuchte hier sozusagen das Loblied auf den deutschen Wirtschaftsstandort zu singen, aber die Wirtschaftsverbände haben ihm am Stantepede widersprochen und gesagt, nein, nein, so geht's nicht, das Gegenteil ist der Fall. Also der Versuch, hier etwas gute Laune zu verbreiten von Seiten des Kanzlers, ist da an der Hannover Messe gemäß Medienberichten also nicht sehr freundlich aufgenommen worden. Dann sehen wir, dass die Brandmauern in den Medien allmählich bröckeln. Nach dem Weltgespräch mit Björn Höcke ist nun auch der AfD-Parteikollege des Thüringer Landesvorsitzenden Maximilian Krah beim YouTuber Thilo Jung aufgetreten. 6 geschlagene Stunden hat der Thilo Jung, lesen wir, versucht, die sehr rechten Positionen, die rechtsextremen Positionen Maximilian Krahs freizulegen. Doch die Medien sind irgendwie unzufrieden mit der Performance des YouTubers. Er habe sich da sehr schwer getan. Ich habe mich dann gefragt, vielleicht hat er sich auch deshalb schwer getan, weil eben der Maximilian Krah gar nicht so rechtsextreme Auffassungen vertritt, sondern Meinungen, die früher innerhalb einer CDU noch absolut salonfähig, um nicht zu sagen Mainstream gewesen wären. Diesen Gedanken allerdings habe ich jetzt in den deutschen Medien noch nicht gelesen. Allerdings habe ich die 6 Stunden, ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, die 6 Stunden habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut, hier in Südostasien. Rishi Sunak, der britische Premier, ein Thema, das auch in der Schweiz interessiert und auch in Deutschland zu den meistgelesenen Morgennachrichten gehört, auch sehr hoch gewichtet wurde in den verschiedenen Zeitungen, ist, dass der Rishi Sunak, der britische Premier, noch Premier gesagt hat, wir lassen uns vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte da nicht kleinkriegen. Wir werden unsere Rückschaffungsflüge für illegal sich in Großbritannien aufhaltende Migranten nach Ruanda, die werden wir aufrechterhalten, die werden wir durchziehen. Also diese Flüge werden stattfinden, auch wenn der EMGR dagegen protestiert. Und das ist auch ein interessantes Zeitzeichen, denn Großbritannien ist ja sozusagen das Land, das sehr früh mit der Habeas Corpus Akte eine Art menschenrechtliche Verbriefung in der eigenen Verfassung, kann man das nicht nennen, weil die Briten keine Verfassung haben, sondern das ist Gewohnheitsrecht, aber sie haben das frühzeitig verbrieft und das ist ein eherner Grundsatz geworden der britischen Rechtsprechung, die Habeas Corpus Akte. Also man kann den Briten kein frivoles Verhältnis zu den Menschenrechten vorwerfen, ganz im Gegenteil. Sie haben sich dafür immer wieder engagiert, was nicht heißt, dass sie nicht auch immer wieder aufs Krasseste verletzt haben. Aber das Ideal ist zumindest hier festgehalten. Und wenn so ein Land sagt, wir scheren uns nicht mehr darum, was der Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg sagt, dann ist das ein Alarmzeichen, nicht für Großbritannien, sondern für Straßburg, meine Damen und Herren. Dann zeigt das eben, was man immer wieder gesehen hat, was wir in der Schweiz auch schon seit einigen Jahren diskutieren, unter dem Stichwort fremde Richter, eigenes Landesrecht, dass hier sich eben Richter, Politrichter im Ausland anmaßen, anhand der Menschenrechte Gesetzgeber zu spielen. Das ist ein Missbrauch der Menschenrechte, der da stattfindet, der dann zum Beispiel gegen eine vernünftige Klimapolitik, wie im Fall der Schweiz, oder gegen eine, ja, der Not gehorchende Migrationspolitik anzuwenden, in Anschlag zu bringen. Und das ist nicht der Sinn der Menschenrechte. Und deshalb ist das ein sicherlich wichtiger Entscheid, der auch in Deutschland deshalb Aufmerksamkeit erregt, weil doch viele Leute auch das Gefühl haben, da stimmt doch etwas nicht mehr, wie diese Rechtsgrundsatzungen, wie die da interpretiert werden. Da werden die hehren Ideen der Menschenrechte einfach missbraucht von Migrationsturbos, von linken Grenzöffnern, die nun anhand der Menschenrechte oder die Menschenrechte missbrauchen, um sie als Brechstange zu nutzen, um hier sozusagen ihre eigene Agenda durchzudrücken. Dann am Schluss noch möchte Sie einladen, meine Sondersendungen hier aus Vietnam sich anzuschauen. Wir strahlen sie immer etwa um die Mittagszeit aus. Wir haben über den General Westmoreland gesprochen, wir haben über die Kutschi-Tunnels, dieses unterirdische Bunker-Redui geredet, habe Ihnen da ein paar kurze Anmerkungen gemacht. Heute wird mein Beitrag erscheinen über das Präsidentenpalais hier in Saigon, in dem sich die ganze tragische Geschichte Vietnams bündelt. Und morgen erlaube ich mir, Ihnen ein paar Hintergründe zu erläutern zum Thema des französischen Kolonialismus hier in Südostasien. Ich musste etwas schmunzeln, als ich mich da eingelesen habe, denn wissen Sie, was die erste Amtshandlung der Franzosen war, als sie hier anlandeten in Saigon? Sie haben die Steuern erhöht. Das ist also schon im 19. Jahrhundert eine der Lieblingsbeschäftigungen französischer Politiker gewesen, die Steuern zu erhöhen, mit dem Resultat allerdings, dass sich die Vietnamesen also vehementer gewehrt haben als die eigene französische Bevölkerung. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Einen wunderschönen Tag und bleiben Sie dabei. Wir kommen mit weiteren Einschaltungen und Spezialsendungen aus dem faszinierenden Vietnam. Die Quadratmeterpreise hier übrigens in Saigon, in der Innenstadt, 40.000 US-Dollar. 40.000 US-Dollar, das ist etwa doppelt so hoch wie die Innenstadt-Quadratmeterpreise der Luxuswohnungen in Berlin. Daran können Sie auch etwa ermessen, wo die unterschiedlichen Wachstumsdynamiken liegen. Machen Sie es gut, bis bald.